Effizienz heißt, der Patient ist entlassen, bevor er sich ernst genommen fühlt. Oder Gesundheit braucht Zeit, Effizienz nicht. Was aber, um es ernst zu machen, ist Effizienz? Ist das Kunst oder kann das weg? Und falls es nicht weg kann, wie misst man Effizienz und was unterscheidet die richtige von der falschen? All dem gehen wir in einer Gesprächsserie nach, heute Teil 4, was tun? Die Granit-Episode. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines hoffentlich effizienten Evidenz-Update-Podcasts. Wir das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKA in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Dassler. Moin, Herr Scherer, wie geht's Ihnen?
Vielen Dank, Herr Nössler. Mir geht's gut, effizient und entschleunigt zugleich. Eine seltene Kombination, würde ich sagen.
Ich fasse noch mal kurz zusammen für alle, die einsteigen, wo Sie hier gelandet sind. Und Sie können dann noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir bislang besprochen haben. Also, wir haben uns vorgenommen, dass wir eine Gesprächsserie beginnen über die große Frage, wie macht man ein Gesundheitssystem effizient? Was bedeutet Effizienz? Wie geht Effizienz? Wie kriegt man sie hin? Wie misst man sie? So, da gibt es ganz viele Dinge. Wir haben angefangen, uns zu nähern über, was ist das? Haben in andere Länder geschaut. Und jetzt heute die große Granit-Episode. Da kommen wir gleich zu, was diese Granit-Episode sein soll. Und vielleicht, das kann man cliffhangern an der Stelle schon, bevor Sie zur Zusammenfassung der ersten Episoden kommen. Wahrscheinlich wird es nicht bei dieser ersten Staffel bleiben, weil sich ganz, ganz viele weitere Fragestellungen auftun. Aber wenn wir nochmal auf die ersten drei Episoden, die bereits erschienen sind, zurückblicken, wollen Sie vielleicht nochmal so ein bisschen die Quintessenz aus den ersten drei Gesprächen zusammenfassen, umreißen? Ich gebe Ihnen 8 Stunden Zeit.
Das ist ein angemessener Zeitrahmen, würde ich sagen. Ich denke da spontan an die Reden von Fidel Castro. Denn die waren auch so in diesem Rahmen. Aber ich versuche mal in 80 Sekunden. Also in Teil 1 haben wir über Begriffe und Grundlagen gesprochen, was Effizienz eigentlich ist, was sie nicht ist, warum sie mehr bedeutet als billig. In Teil 2 haben wir den Blick über den Tellerrand geworfen. Was machen andere Länder besser? Warum haben manche weniger Mittel, aber mehr Wirkung? Und warum lernen wir so ungern daraus?
Also, oder warum? Weil wir Chauvinisten sind.
Ein gewisser Strukturchauvinismus haben wir es genannt. Genau. In Teil 3 ging es dann um uns selbst, um die Analyse des deutschen Systems mit dem Health System Performance Assessment. Wir haben gesehen, es gibt Werkzeuge, es gibt Daten, aber es fehlt oft der politische Mut, damit auch wirklich etwas zu verändern. Und heute, endlich,
die Granit-Episode,
geht's ums Tun. Was heißt das alles für die Praxis, für den Alltag von Ärztinnen, Pflegekräften, Patientinnen, Entscheidungsträgern? Wie kann man Effizienz wirklich leben und dabei menschlich bleiben?
Wir wollten's ursprünglich, wir hatten in der Vorbereitung den Episoden zu Arbeitsüberschriften gegeben, das kann man schon dazu sagen. Und initial wollten wir diese Episode 4 betiteln mit der Überschrift, was heißt das jetzt für die Praxis? Als wir dann mehr und mehr uns mit den Inhalten beschäftigt haben, haben wir festgestellt, und das kam von Ihnen, dass Sie in irgendeinem Telefonat dann gesagt haben, jetzt habe ich mächtig auf Granit gebissen. Und dann mussten wir ganz, ganz lange drüber nachdenken, warum eigentlich?
Das war tatsächlich der Biss in die Granitplatte, weil wir gemerkt haben, irgendwie hat unser System eine eigentümliche Trägheit entwickelt. Denn wenn man fragt, was heißt das jetzt eigentlich alles für die Praxis, dann landet man sofort in dem Dilemma, dass man sich entweder in irgendwelchen Detailkorrekturen verliert, die kaum Wirkung entfalten, oder dass man gleich eine Generalreform entwirft, die dann als utopisch abgetan wird und wo es dann immer heißt, ja, also dieses System werden wir so über Nacht bestimmt nicht ändern. Und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich zwischen diesen beiden Polen oszillieren. Mal auch in Deutschland, in unserem System oszillieren wir zwischen den beiden Polen. Mal ein bisschen an der Notaufnahme schrauben, mal die große Krankenhausreform ausrufen und am Ende bleibt alles halbherzig. Das Problem dahinter ist, dass es keine institutionalisierte Brücke gibt zwischen Erkenntnis und Umsetzung, zwischen Forschung und Alltagsrealität. Und deshalb ist das Ganze granitmäßig, der Biss auf Granit. Es reicht nicht aus, effizient auf einem Papier zu modellieren oder auf Kongressen zu diskutieren. Man muss überlegen, wie sie ins Wartezimmer kommt, wie sie auf die Visite kommt, ins Pflegegespräch, ins Budgetgespräch. Dafür brauchen wir eine ganz besondere Art, über Veränderungen zu sprechen. Nämlich eine, die Mut macht und Beteiligung ermöglicht und die nicht immer wieder irgendeine Reformangst erzeugt.
Was meinen Sie mit institutionelle Brücke? Ist damit beispielsweise ein staatliches Gesundheitsinstitut gemeint, das so eine Art Wissenstransfer?
Andere Länder haben sowas. NICE zum Beispiel. Ja.
Das NICE, genau. Ja. Ja. Oder auch das NIH in den USA.
Ja. Ja.
Okay. Also das wäre schon mal so ein Ansatz, über den wir nachdenken sollten.
Ja.
Okay. Gut. Um es vielleicht vorwegzunehmen, wir haben einen Haufen Behörden. Wir haben sogenannte Bundesoberbehörden. Wir haben ein Robert-Koch-Institut. Das ist eigentlich ein nationales Gesundheitsinstitut. Wir haben das BIRG, ehemals Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ist auch eine Bundesoberbehörde. Haben die einen falschen Arbeitsauftrag?
Das weiß ich nicht, ob man auf einzelne Institutionen zu sprechen kommen kann und die dann einfach umdefiniert. Ich glaube, das Thema ist größer als die Überlegung, was man aus einzelnen Institutionen macht.
Mhm.
Das braucht da schon einen kulturellen Willen zur Transparenz und solche Vergleiche dann offen zu diskutieren. Ich empfinde Ihre Frage als eine Verengung der letzten drei Episoden, wenn ich es mal so sagen darf. Ja.
Gut, und ja. Das ist vielleicht so ein typisch deutsches Phänomen. Ich versuche es mal in diese Schublade reinzupressen, in dieses Vorteil, in dieses hier auch vielleicht auch ein Stigma, dass wir Deutschen einerseits sehr detailverliebt sind und dann andererseits immer so tun, als möchten wir ganz schnell irgendwie eine Lösung präsentieren für etwas. Und ist vielleicht auch gut, diese Dinge mal abzuprüfen und abzuchecken und herauszufinden, nee, so einfach ist es dann eben doch nicht. Kulturell müssen wir an die Sache rangehen, sagen Sie, ich gehe noch mal einen Schritt zurück mit Ihnen. Da müssen Sie jetzt durch. Vielleicht können wir auf dem Weg hin zu Inspirationen, wo Lösungsansätze liegen, uns am ehesten annähern, wenn wir noch mal so eine Art Problemaufriss machen. Also wir wollen, dass unser Gesundheitswesen effizienter ist, weil wir wissen, wir geben sehr viel Geld aus und erreichen mit dem vielen Geld nicht das, was wir damit erreichen könnten. Anders gesagt, wir könnten sehr viel ressourcensparender sein mit demselben Ergebnis. So, das ist das, was eigentlich alle umtreibt. Wir haben aber in den letzten Episoden festgestellt, dass es keinen systemischen Ansatz in Deutschland gibt, in unserem Gesundheitssystem, wie wir über Effizienz sprechen, wie wir über Effizienz nachdenken. Da fehlt uns schon mal eine Basis. Vielleicht hilft es Martin Scherer uns, wenn wir nochmal so einen Problemaufriss machen und Einflussfaktoren benennen, die uns im Moment so ein bisschen daran hindern, dass wir uns im Gespräch über Effizienz überhaupt annähern können. Was könnten das für Faktoren sein?
Na, ich glaube schon, wir müssen über Effizienz reden, weil wir uns schlichtweg nicht mehr leisten können, nicht darüber zu reden. Also es geht ja jetzt nicht darum, das System zu verschlanken, sondern es geht vielmehr darum, es so aufzustellen, dass es wirksam bleibt oder sagen wir erstmal wirksam wird. Und dass es auch wirklich was nützt für die Menschen, für die es eigentlich da sein soll. Also die Probleme sind vielfältig. Da gibt es Patientenerwartungen, die von maximaler Diagnostik geprägt sind. Da müsste man sich eigentlich die Frage stellen, wo genau helfen wir eigentlich und wo schaden wir, ohne es zu merken? Und da haben wir wieder, und deshalb ist das nicht so einfach, wir machen einfach mal ein neues Institut. Da haben wir dann die strukturelle Dauerherausforderung, wie wir aus einem medizinisierten Alltag wieder einen gesunden Alltag machen. Also wie wir sinnvoll entmedikalisieren. Denn Herr Nöxler, Effizienz heißt ja nicht alles schneller, sondern es heißt vielmehr gemeinsam klüger. Und das bedeutet mehr Abstimmung, bessere Dokumentation, aber auch weniger unnötige Redundanz. Also der Problemaufriss ist lang, Sie merken es. Also wenn wir ehrlich sind, dann haben wir schon eine strukturelle Verschwendung eingebaut. Über 100 Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen, Landesärztekammern, Sozialgerichte, Parallelstrukturen. Jeder fühlt sich mit einem gewissen Existenzrecht, aber in der Summe entsteht da doch eine gewisse Reibungsverlustbürokratie, die gewaltige Ressourcen verbraucht. Das kann niemand so genau beziffern, wie viel Geld wir damit verbrauchen, aber dass wir es tun, ist meines Erachtens offensichtlich. Und solange wir nicht den Mut haben, auch mal über solche strukturellen Fragen offen zu sprechen, werden wir eigentlich mit den besten Effizienzpapieren nie in der Praxis ankommen. Damit wären wir dann wieder beim Biss in die Granitplatte.
Da wären wir wieder beim Biss in die Granitplatte. Und am Ende wird es wahrscheinlich, also wir haben eben schon gehört von Ihnen, das haben Sie relativ radikal, aber plausibel abgeräumt, diese zunächst banale Idee, wir gründen einfach ein staatliches Gesundheitsinstitut oder nein, noch anders, wir überborden einem bestehenden Institut eine neue Aufgabe. So einfach ist es dann eben nicht, da muss man anders rangehen. Und jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag eine Liste von, und die ist sicherlich, glaube ich, nicht abschließend, die ist exemplarisch, würde ich mal meinen, von verschiedenen Einflussfaktoren und Problembegründungen genannt, die dazu führen können, dass wir uns schwer tun, effizient zu sein. Ich glaube, in Episode 1 haben wir sehr intensiv über Patientenpräferenzen, Patientenerwartungen gesprochen. Da schwingt dann auch immer mit Bedürfnis versus Bedarf, nicht? Das sind ja auch ganz unterschiedliche Ebenen. Ich habe vielleicht das Bedürfnis, dass ich jetzt ein Röntgen kriege, aber der medizinische Bedarf ist eigentlich dafür nicht da, ja, so, oder die Notwendigkeit. Und Sie haben einerseits strukturelle Sachen dann noch angesprochen, über die wir nachdenken müssen. Und wie so oft hört man ganz oft in solchen Gesprächen über, was könnte man vielleicht mal ändern, was sollte man mal ändern, ja, so eine Art Whataboutism. Das ist ja auch eine Diskurs-Unkultur, muss man eigentlich sagen, geworden, dass man alle Überlegungen, und seien sie noch so verrückt, erstmal mit so einem Killer-Argument wegtut, so nach dem Motto, nein, das ist alles Quatsch. Ich möchte mal, weil es ist einfach ein richtig cooles Publikumsthema, man könnte fast sagen, die Sau, die wird zweimal im Jahr mindestens durchs Dorf getrieben, das ist die Zahl der Krankenkassen. Sie haben es angesprochen, ne? Wir haben 94 gesetzliche Krankenversicherungen in Deutschland, in denen 74 Millionen Menschen gesetzlich versichert sind. Das wurde jetzt neulich auch wieder seitens der Bundespolitik in die Debatte eingebracht, warum man denn 94 gesetzliche Krankenkassen habe. Da könne man noch mal rangehen. Ich habe mal grob nachgerechnet, man kann damit knapp 1 Milliarde sparen. Dann muss man halt nur Leute entlassen und vor die Tür setzen. Das muss man dann wissen. Das heißt, da hat man dann Arbeitslosigkeit produziert und Leute, die nicht mehr in die Sozialversicherungssysteme einbezahlen. Das wird uns aber nicht helfen, effizienter zu werden, Martin Scherer, wenn wir jetzt von 94 auf eine Krankenkasse kommen.
Naja, im Grunde genommen wohnt dem Ganzen doch eigentlich die Frage inne, ist unser System vielleicht unreformierbar geworden? Ja, das ist vielleicht die ehrlichste und zugleich bitterste Frage dieser ganzen Serie. Ich fürchte, ja, phasenweise ist es so. Also wir haben es mit einem hochgradig verdichteten, institutionell einzementierten Gefüge zu tun, in dem fast jede Veränderung sofort an Interessen oder Besitzständen oder sektoralen Eigenlogiken zerschellt. Und wenn Sie jetzt so einzelne Teile des Systems ansprechen, wie zum Beispiel Krankenkassen, die man doch einfach mal um ein paar Zehner reduzieren könnte, ja, vielleicht auf eine einstellige Zahl reduzieren könnte, dann erinnert mich das an so ein Bild, dass das deutsche Gesundheitswesen eigentlich wie so ein verwinkelter Altbau mit 130 Anbauten ist, von denen keiner mehr weiß, wo die Statik eigentlich herkommt. Aber wehe, man rührt eine Wand an, dann schreien sofort drei Lobbygruppen Einsturzgefahr. Und das ist genau das Problem, dass jede Reformabsicht eigentlich Gefahr läuft, nicht an der Wirklichkeit, sondern an den Akteursinteressen zu scheitern. Das sehen wir bei der Krankenhausreform, beim Digitalgesetz, bei der sektorenübergreifenden Versorgung. Da wird immer wieder ausgeholt zum großen Wurf. Und was herauskommt, ist ein tuchgefalteter Papiervogel, der nicht fliegt, sondern Akten füllt. So, und jetzt also zum Zahnarzt gehen, nach dem Biss auf die Granitplatte. Wir brauchen einen ganz anderen Reformmodus. Nicht top-down, nicht auf den großen Schlag, sondern über Evidenz, über Beteiligung und Achtung, hier kommt's wieder, über Systemintelligenz. Also eine Reformkultur, die nicht auf Konsens hofft, sondern eher auf Verantwortungsfähigkeit setzt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Sonntagsrede, aber ein unreformierbares System ist kein statisches Problem, sondern ein kulturelles. Und das lässt sich ändern. Ja. Und vielleicht nicht durch Sonntagsreden, aber durch Montagsarbeit.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sonntagsreden-Podcasts. Wir da sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sonntagsreden in der Allgemeinmedizin. Quatsch, natürlich nicht, aber das ist ein total wichtiger Punkt. Ich will das nochmal aufgreifen, bevor wir uns mit der Zahnheilkunde nach der Granitplatte noch intensiver beschäftigen. Sie haben gerade so ein paar Beispiele genannt, wo man einfach ganz ehrlich verrückt werden könnte bei der Beobachtung. Krankenhausreform haben Sie genannt, nicht? Was hat Karlchen sich da abgearbeitet? Ich meine, er hat politisch die Dinge falsch gemacht. Er hat die Länder nicht einbezogen. Das Ergebnis kennen wir. Was passiert jetzt? Ein Zugeständnis nach dem anderen. Ein Zugeständnis sagt, und es wird an der Struktur nichts verändert. Ich würde fast sagen, Martin Scherer, politisch tätigen würde ich das, naja, nicht wirklich zubilligen, aber ich kann nachvollziehen, warum in der Politik so gearbeitet wird. Die sind komplett ihren Wahlergebnissen verpflichtet, sonst gar nichts. Politik ist nicht mehr der Vernunft verpflichtet, so hat man den Eindruck. Politik ist nicht mehr einer Technikabfolgenschätzung verpflichtet. War ja auch mal so eine Idee, ne, dass man vorher abschätzt, was mache ich da eigentlich? Ich mach's mal noch schlimmer. Ich nehme mal die verfasste Ärzteschaft. Die ist für mich in der Beobachtung als Journalist das Paradebeispiel, wie auch innerhalb einer Gruppe verschiedentliche Interessen so dermaßen aufeinander zuprallen und nicht kompromissfähig sind am Ende, dass eine notwendige Fortentwicklung ausgebremst wird. Ich gebe Ihnen das Paradebeispiel, ist die Weiterbildungsordnung. Sie wissen selbst, wie lang in den deutschen Ärztetagen gerungen wurde um eine zeitgemäße neue Weiterbildungsordnung, wie viele Jahre man darum gekämpft hat. Und das findet man auf jedem deutschen Ärztetag, wie vor allem jedes Fachgebiet ganz berechtigt im Übrigen zunächst mal seine Fachgebietsinteressen da vorne proklamiert. Und man hat ganz oft den Eindruck, es wird nicht um die eine große Sache gerungen, nämlich die eine Sache, was ist die denn, Martin Scherer? Wir wollen ein gutes Gesundheitswesen, wo mehr Gesundheit stattfindet und wir gut arbeiten können. Das ist doch das, was alle eint. Aber man hat als Beobachter oft den Eindruck, darum geht es euch jetzt gerade gar nicht.
Was sind du nur für ein böser Mensch, Herr Nöffler?
Ich bin ein bösartiger Mensch, bösartiger.
Weil Sie sich wirklich erlauben, diese bleiernde Besitzstandslogik anzuprangern. Was Sie beschreiben, ist ja, wer eine Machtposition hat, sei es als Körperschaft, als Kammer, als Kasse, als Krankenhausgesellschaft, gibt sie nicht leichtfertig wieder her. Warum auch? Das System belohnt das Verwalten. Und deshalb bleiben wir mal lieber beim Status quo und weitergeht im Text.
Oder machen faule Kompromisse, ne? Ja. Wo jeder bedient wird.
Ja, also warum scheitert das Ganze? Warum beißen wir bei Systemveränderungen auf Granit? Also weil wir über Jahrzehnte gelernt haben, nicht zusammenzuwachsen. Das ist ja auch im Grunde genommen das, was Sie beschrieben haben, Herr Nüssler, dass jeder bei seinen eigenen Treppen eigentlich bleibt. Mhm. Wir haben die Sektorengrenzen einzementiert, wir haben Zuständigkeiten zerstückelt und Verantwortlichkeiten verschwinden so zuverlässig wie ein Fax im deutschen Gesundheitswesen. Also offiziell abgesendet, aber nie angekommen.
Auch meine Facharzturkunde ist auch schon mal verloren gegangen.
Ja, Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. Dennis Nüssler, HC. Ja. Facharzt HC. Also dazu kommt dann noch, wir hatten das jetzt in den vorangegangenen Episoden. Wir messen kaum, was am Ende wirklich rauskommt.
Ja.
Es zählt eigentlich so gut wie nicht, ob eine Leistung wirklich was gebracht hat, ob sie was bewirkt hat oder gar Schlimmeres verhindert hat. Uns interessiert oft nur, ob und was abgerechnet wurde. Und das ist ungefähr so, als würde man eine Feuerwehr danach beurteilen, wie viel Liter Wasser sie verbraucht hat. Aber nicht danach, ob das Haus noch steht. Also, und die Politik, was macht die Politik, Herr Nüssler?
Ach, die Politik denkt von Wahl zu Wahl.
Also das ist eher ein Kurzstreckenlauf anstatt eine Langzeitverantwortung. Und viele wissen, was nötig wäre.
Ja.
Aber sie scheuen eher die Schlagzeilen anstatt die Euro. Und Effizienzreformen lohnen sich politisch eben nicht sofort.
Ja, das hat man bei der Krankenhausreform gesehen. Ja.
Ja, also die brauchen Zeit, die brauchen Mut und die brauchen vor allem Unabhängigkeit von Verbandsinteressen. Also im Ergebnis haben wir ein System mit erstaunlicher Trägheit bei erstaunlich hohem Tempo.
Hm.
Hartmut Rosa würde sagen, rasender Stillstand, alles bewegt sich, aber niemand kommt voran. Und genau deshalb müssen wir anfangen, nicht nur an den Symptomen herumzuschrauben, sondern wirklich die Grundstruktur des Ganzen neu in den Blick zu nehmen.
Ich würde übrigens noch einen Punkt ergänzen auf Ihrer Liste. Ich glaube, was auch eine mögliche Begründung ist, warum wir nicht da rauskommen, warum es sich so unreformierbar anfühlt, ist eine aber über die gesamte Gesellschaft, durch alle Strukturen und Schichten und Klassen, wie auch immer wir es nennen wollen, gehende, fehlende Kompromissfähigkeit oder sagen wir mal die gesunkene Fähigkeit und Bereitschaft, Kompromisse zu machen. Die Basis einer jeden guten Demokratie. Man ist immer auf Maximalposition unterwegs. Und Sie haben gesagt, man muss im Zweifel auch eine Kultur entwickeln, dass man über Partikularinteressen hinausgehen kann. Da müssen wir gleich mal überlegen, wie das gelingen kann. Dann hat doch, jetzt hätte ich fast gesagt unter uns, wir sind ja eigentlich ja auch nur unter uns, es hört ja keiner zu, dann hat doch eigentlich Karl Lauterbach, der die verfasste Ärzteschaft und alle anderen Verbände als Lobbyisten bezeichnet hat, alles richtig gemacht, als er entschieden hat und gesagt, ich mache die Sachen jetzt selbst, ich rede nicht mehr mit denen.
Er hat aber auch viel falsch gemacht. Also zum Beispiel hat er nicht den Mut gehabt, das Unmögliche zuzugeben, dass nämlich die große Gesundheitsreform nie kommen wird. Stattdessen hat er so getan, als würde er eine nach der anderen raushauen. Aber es wird keinen Paukenschlag geben, es wird keinen Masterplan geben, es wird keine Zauberformel in irgendeinem Koalitionsvertrag kommen. Und das ist okay, wenn wir endlich aufhören, der großen Generalreform hinterherzulaufen. Ja, stattdessen muss man vielleicht eher im Kleinen das Große denken. Also nicht alles auf einmal, sondern mit gezielten Pilotierungen, mit Reallaboren, mit Städtepartnerschaften im Sinne von, wie funktioniert es in Tübingen? Könnte man das auch in Trier machen?
Oder in Offenbach?
Ja, also wir brauchen ein System, das nicht reformiert wird, sondern lernt.
Mhm. Sie haben Hartmut Rosa zitiert, der rasende Stillstand, in dem wir uns befinden. Sie haben die Hypothese, ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, dass Sie sie aufgestellt haben. Das ist ja eine Suggestivfrage, die Sie da gestellt haben. Ne? Sind wir vielleicht in einem reformunfähigen System? Wenn es so ist, dass Martin Scherer Recht behält und unser System sich in eine Reformunfähigkeit hineinentwickelt hat, dann haben wir jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn ich es richtig sehe. Die eine Möglichkeit, da zitiere ich jetzt Josef Hecken, ist, dann erschießen wir uns jetzt alle aus der Angst vorm Tod. Das ist also die komplette Resignation. Und die Alternative ist, okay, wenn Resignieren für uns keine Option ist, wie gehen wir mit dieser Reformunfähigkeit auf? Während gleichzeitig immer wieder eine Reform nach der anderen gemacht wird. Müssen wir dann nicht einfach mal aufhören mit Reformen?
Ein Reformstopp sozusagen. Wenn dieser Reformstopp bedeutet, dass man sich zu einem lernenden System bekennt, das heißt dann messen, verstehen, handeln, dass man sich auf Patientenwohl und reale Outcomes fokussiert und nicht auf Strukturdebatten und Budgetlogiken, wenn das so kommt, ja, das müsste dann die strategische Leitlinie werden. Und die Health System Performance Assessments, die HPA, die zeigen ja, wie es gehen kann. Also, dass man Indikatoren hat statt Ideologie, dass man Transparenz hat statt Trägheit. Klar erzeugt Transparenz Angst, denn Transparenz deckt auf, zum Beispiel, dass in einigen Regionen doppelt so viel operiert wird wie in anderen, ohne dass jemand gesünder ist. Aber genau dieser Schreckmoment ist doch der Hebel, der Veränderung ermöglicht. Und nur wenn man sieht, was schiefläuft, dann kommt man doch in so einen Handlungsdruck. Also vielleicht brauchen wir dringender als die nächste Reform ein neues Narrativ. Reform darf nicht länger heißen, wem nehmen wir was weg, sondern die können wir gemeinsam gewinnen. Also keine Horrorvisionen von Praxissterben oder Pflegechaos, sondern vielleicht Bilder einer Versorgung, die wirkt, die sinnvoll ist und die den Menschen was zurückgibt. Zeit, Vertrauen, Verlässlichkeit. Und darüber wird viel zu wenig geredet. Und wenn ich mich an den BAM erinnere und an das Podium, da konnte ich auch für dieses Argument wenig Resonanz erzeugen, dass wir uns in Deutschland auf so ein positives Narrativ vielleicht mal konzentrieren. Auch in der ersten Zeitung, die darüber berichtet hat, kein Wort. Ja, das nur am Rande. Also kurz gesagt, sie kommen nicht raus aus dem System, aber wir können es umlernen. Von innen praktisch, iterativ mit Hirn, mit Herz, mit Daten. Die Generalreform, Herr Nössler, die kann man begraben. Man könnte fast sich auf ein T-Shirt drucken mit einem Che Guevara Nössler Konterfei. Die Generalreform ist tot. Lang lebe das lernende System.
Also Generalreform kann man begraben und eigentlich führt unter der Betrachtung und der Herleitung der Dinge, die wir gerade gesprochen haben, kein Weg dran vorbei, sich gemeinsam dahin zu begeben und zu überlegen, wie kann ein lernendes System strukturiert sein? Welche Schritte sind dafür notwendig? Ich will noch mal ein bisschen Salz in eine Wunde streuen, weil ich glaube, dass es ein sehr gravierendes Konfliktfeld gibt, für das man Antworten finden muss, wenn man die Leute, wie Sie es gerade beschrieben haben, die notwendigen Stakeholder, ich nehme mal diesen PR-Begriff, die notwendigen Akteure dafür gewinnen will. Ich nehme mal ein sehr rezentes Beispiel, an dem man das vielleicht gut illustrieren kann. Und zwar die Diskussion um die Einführung eines verpflichtenden Primärarztsystems in Deutschland. Wir wissen alle, das steht im Koalitionsvertrag, dass das eingeführt werden soll. Selbst wenn die amtierende Gesundheitsministerin die Erwartungen sehr stark gedämpft hat, wann und ob das kommen werde, tut sich ja bei der Einführung eines solchen Primärarztsystems, das verpflichtend ist, tun sich ja zwei Interessenkollisionen auf, mindestens zwei. Das erste Interesse, das in irgendeiner Weise berücksichtigt werden muss, ist das Interesse der Hausärztinnen und Hausärzte, die in den letzten Jahren ein freiwilliges Primärarztmodell aufgebaut haben und die da drin Erfolge für sich sehen und für die Behandelten und für die Kolleginnen und Kollegen und die natürlich die vollkommen berechtigte Sorge für sich haben, dass eine politische Reform gewisse Erfolge da drin kaputt machen könnte. Das muss man zunächst mal ernst nehmen. Das ist ein Interesse. Jetzt nehme ich ein zweites Interesse, nämlich das der Gebietsärztinnen oder sagen wir einfach SGB-5, sprich der Fachärzte, die sagen, wenn alle jetzt zum Gatekeeper Hausarzt müssen, bevor sie zu mir kommen, was wird denn dann aus mir? Wer kommt dann noch zu mir? Verdiene ich dann noch genug Geld? Bin ich dann noch relevant?
Kann ich dann noch bequemes Cherrypicking betreiben?
Kann ich vielleicht sogar Cherrypicking betreiben? Natürlich. Das sind ja alles, bis aufs Cherrypicking abgesehen. Aber erst einmal sind ja diese beiden Interessen, diese beiden Perspektiven sind ja berechtigt. Jeder für sich. Wenn wir den Weg schaffen wollen, den Sie beschreiben, Herr Scherer, dass wir in ein lernendes System kommen, müssen wir eine zusätzliche Methode entwickeln, wie wir die Einzelinteressen in einer positiven Weise aufgreifen. Nicht im Sinne von, ich schütte dich mit Geld zu und du kannst machen, was du willst, aber wir müssen einen Weg finden, wie wir alle, jetzt kommt wieder so ein blödes Wort, abholen.
Ja, dass man eben nichts verliert, sondern was gewinnt, dass man niemandem was wegnimmt, sondern Zukunft schenkt. Mhm. Und das bedeutet, man braucht ein gemeinsames Bild von der Zukunft, so pathetisch das klingen mag oder so sonntagsredenmäßig das klingen mag. Mhm. Aber das wäre das, was es bräuchte, so ein positives Narrativ, an dem man gemeinsam arbeitet, die Bereitschaft, wirklich auch Probleme im Gesundheitssystem deutlich zu machen, sich den Vergleichen zu stellen und diese desaströsen Kasuistiken, die man immer so hört, wie Menschen in Notaufnahmen eine Nummer ziehen müssen, wie Menschen alleine zu Hause ohne Anbindung ans Hilfesystem ihren Hausarzt nicht erreichen oder Regionen, in denen es keinen mehr gibt. Also täglich höre ich, hören Sie wahrscheinlich auch, Zeugnisse, auch wenn es anekdotische Evidenzen sind, von den Insuffizienzen und Ineffizienzen unseres Systems. Jeden Tag. Ja. Und da können wir, glaube ich, nur besser werden, wenn wir die HSPA-Methodik einsetzen, wenn wir ein gezieltes Benchmarking machen und die Daten, die wir haben, so gut wie möglich nutzen, um eben diese notwendigen Schreckmomente zu erzeugen, die es dann braucht, um die Versorgung zu verbessern.
Wir sind noch im Bereich, Martin Scherer, von einer Art Kultur. Das ist das, womit Sie diese Folge mehr oder weniger eröffnet haben mit dem kulturellen Begriff. Und sie haben eben gesagt, naja, wir müssen uns auf etwas Gemeinsames wieder verständigen. Ja? Ich hatte eben als Gegenbeispiel die Deutschen Ärztetage gebracht, wo man nicht immer das Gefühl hat, dass dieses Gemeinsame sie alle verbindet und über ihnen schwebt. Ja, ich habe jetzt eben das Beispiel von Verbandspolitik und den für jedes Fachgebiet berechtigten Interessen gebracht, wo man auch das Gefühl hat, der Diskurs hat selten etwas Verbindendes, sondern etwas Trennendes. Wäre es nicht notwendig, und das ist fast schon eine gesellschaftspolitische Betrachtung, neue Orte zu finden, da sind wir jetzt im Bereich der Utopie, an die man gemeinsam gehen kann, um überhaupt sich gemeinschaftlich in die Lage zu versetzen, in ein Gespräch zu kommen, indem man sich erst einmal wieder neu darauf in einem Aushandlungsprozess verständigen kann, was ist denn das Gemeinsame für uns? Wir haben, vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, in dieser vierten Episode, wo wir über Effizienz sprechen, heute ganz wenig über Effizienz gesprochen, sondern über eine ganz andere Ebene. Und es hat was sehr Kulturelles, so haben Sie es gesagt. Und bevor wir zur Effizienz kommen, brauchen wir nicht dieses gemeinsame Verständnis, ein Gespräch darüber, welches das gemeinsame Verständnis sein soll.
Ja, moderiert von Dennis Nüffler beispielsweise. Die Frage ist nur, wen lädt man zu so einem Gespräch ein? Also ich glaube, das Wort Gespräch, das wir hier benutzen, ist eine Metapher für einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, in dem jeder die Bereitschaft mitbringt, seine eigenen Interessen zurückzustellen und sich der Frage zu stellen, welche Art von Gesundheitsversorgung wir hier eigentlich haben wollen. Und ich würde einfach mal sagen, ich möchte ein System haben, in dem jeder das kriegt, was er braucht, in dem Unnötiges gelassen wird, in dem das Nebeneinander von Patienten, die unnötig in der Notaufnahme sind und Patienten, die nötigerweise in der Notaufnahme sind, aber abprallen, Patienten, die unversorgt zu Hause sind oder im Alten- und Pflegeheim sind oder keine Hausärztin finden und dem Nebeneinander von zu viel Operationen, die fraglich indiziert sind, zu viel Bildgebung. Das ist eigentlich ein System, in dem ich leben möchte, ein System, in dem es dieses Nebeneinander nicht gibt, in dem jeder das kriegt, was er braucht, das Unnötige, das Verschwenderische unterlassen wird. Und auch gerade unsere Vergleiche mit dem Ausland haben doch gezeigt, andere Länder kommen mit weniger Geld besser klar. Wir haben unglaublich viel Geld im System, aber wir verschwenden es wirklich an vielen Stellen. Wir haben in dieser Serie von Episoden auch gezeigt, an welchen Stellen das Geld verschwindet. Um nochmal das Wort Effizienz zum Schluss zu verwenden. Effizienz in der Praxis heißt nicht, Herr Nüffler, schneller, billiger, dünner, sondern es heißt klüger, gezielter, wirksamer. Und deshalb brauchen wir ein lernendes System, das bereit ist, aus Daten, aus Pilotprojekten, aus Fehlern zu lernen. Ein System, das Mut hat, Machtstrukturen neu zu denken. Die große Reform, Herr Nüffler, die kommt nicht. Es können viele kleine Schritte Großes bewegen. Vorausgesetzt, dass wir endlich beginnen, vom Patientenwohl her zu denken und nicht vom Status quo her. Also jeder Euro, jede Stunde, jede Handlung im Gesundheitswesen sollte dem Patientenwohl dienen.
Tja, Herr Scherer, ich glaube, ein besseres Schlusswort als das kann es ja wohl nicht geben. Das ist die Granit-Episode gewesen, in der wir heute versucht haben, in der ersten Staffel unserer Gespräche über Effizienz im Gesundheitswesen so ein bisschen die ersten drei Episoden zusammenzubinden und hinsichtlich Implementierung zu überlegen, wo sind denn Wege, die wir beschreiten sollten. Ich habe heute so ein bisschen aus dem Gespräch und auch jetzt nochmal aus dem Fazit mitgenommen, es gibt diese Wege, aber das sind jetzt nicht die glattesten Wege. Die sind etwas holprig und anstrengend und man muss sich vielleicht auch gemeinschaftlich zwingen, auf diese Wege draufzugehen, damit man da hinkommt. Ich würde behaupten, dass wir heute in dem Gespräch noch etliche andere Gedanken aufgeworfen haben, über die es sich lohnen würde, in weiterer Folge nochmal tiefer nachzudenken, oder?
Deshalb ist das ja auch nur die erste Staffel einer ganzen Serie.
Okay, alles klar. Das ist also der Cliffhanger aller Cliffhanger, wenn ich das richtig sehe. Belassen wir es einstweilen bei diesen Cliffhängern. Es geht ein Tipp, ein Aufruf und eine Bitte an alle, die uns da draußen zuhören, raus. Was glauben Sie? Was sind Ihre Sichtweisen? Was sind Ihre Meinungen? Was sind Ihre Vorstellungen? Was sind Ihre Ideen? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Was haben Sie aus unseren Gesprächen mitgenommen? Vielleicht auch anders gesagt, was wünschen Sie sich, in welche Richtung wir das Gespräch fortführen sollten? Unsere Bitte ist, diese Meinung mit uns zu teilen. Da gibt es zwei ganz einfache Wege. Der eine Weg ist eine E-Mail an podcast@evidenceupdate.de. Das ist ein ganz schneller Weg. Und der beste Weg, das ist nämlich auch ein diskursiver Weg, weil andere dann mitdiskutieren können, ist www.evidenceupdate.de. Dort unter den jeweiligen Episoden einfach kommentieren. Ganz einfach, man kann sich kostenfrei registrieren. Dann kriegt man auch eine Info, wenn eine neue Episode da ist. Und dann kann man dort kommentieren, sich kollegial austauschen. Ich sage heute an der Stelle danke für alle, die uns bis hierhin gefolgt sind und uns weiter folgen werden. Und ich sage danke an Martin Scherer für diese erste Staffel der Gespräche über Effizienz im Gesundheitswesen. Wir hören uns wieder.
Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank Ihnen, Herr Nöffler, und den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.